Stücke mitnehmen, nicht? Weil die in der Höhenlage sprechen die normalen nicht an.
Ja.
Nicht so gut.
Sie waren auch Assistent von Leonard Bernstein und ja. Herbert von Karajan auch.
Ja, ja.
Und haben Sie eine Aufführung eine Aufführung der Alpensymphonie mit diesen Dirigenten einmal erlebt?
Ja, Bernstein hat keine gemacht, glaube ich. Und von Karajan habe ich die Aufführung nicht, ich kenne nur die Aufnahme. Wir haben mit Karajan, hat sich nie ergeben, dass wir über die Alpensymphonie sprechen. Diesbezüglich, aber ich habe sehr vieles anderes gelernt und auch erlebt. Ich durfte sogar die Berliner Philharmoniker dirigieren. Weil Karajan hat immer seine Videos, er hat selbst die Kameraeinstellung gemacht. Das wurde zuerst einmal aufgenommen und dann dann ist er in die Kamera und hat die Kameraeinstellung für jeden Takt und alles selbst gemacht. Die Kameraleute dort waren nur Statisten. Und dann hat er wen gebraucht, der dirigiert. Dass er das einstellen kann. Und da durften wir als Schüler der Karajan-Stiftung, durften wir da die Berliner Philharmoniker dirigieren. Und ich kann mich erinnern, meine Güte, da, so viel habe ich in einer Sekunde nicht geschwitzt wie damals. Weil ich habe Tod und Verklärung zu dirigieren gehabt. Und es beginnt ja mit einer Pause in Sigurbe. Ba, 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 ba. Und ich spiele eine halbe Stunde nach dem Schlag. Ich habe da für mich herum dirigiert und irgendwann kam dann mein Ton. Meine Güte. Und die haben alle mit einem Lächeln gesiegt. Ja, ja, weiter, nur weiter, haben sie gesagt. Nicht aufhören. Wir kommen schon. Ja.
Also konnte man was mitnehmen für die Interpretation von Strauss? Oder gab es da was zu lernen?
Nein, wir haben also Richard Strauss, ja, Zarathustra, das war schon, und die Metamorphosen. Da haben wir uns intensiv, hat er eine Schallplattenaufnahme gemacht und dann Konzert und da waren wir hin und da haben wir auch mit ihm reden können. Die Richard-Strauss-Phase kam bei mir ich habe dann alles dirigiert. Erst in meinem 40., 45. Lebensjahr habe ich mich dann mit Richard Strauss mehr befasst und ich tue nicht pauschalisieren, es ist nicht alles von allem und so weiter, aber die Alpensymphonie ist wie es noch 10 andere Werke gibt, die man als Abendmahl von Da Vinci vergleichbar machen könnte. Das sind also die einzigartigen größten Kunstwerke, die alles beinhalten. Philosophische Leidenschaft, Leben, Schönheit und alles, was im Menschen so vorgeht, kommt in der Alpensymphonie sogar programmiert. Aber haben wir ja gestern auch einmal gesprochen, wenn die absolute Musik wirklich absolut ist, also nur aus musikalischen Mitteln, dann hat ja jeder seine Möglichkeit, das irgendwie anders für sich zu gewinnen. Und das ist dann, jeder gewinnt das anders und das ist das Großartige. Wenn du eine geplante Programmmusik spielst, dann musst du dir das vorstellen, was die Musik darstellt. Nicht? Und nicht, was die Musik in dir erzeugt. Und darum will ich ja nicht sagen, ich finde für mich persönlich nicht alles von Strauss sehr gut. Gelungen, der Dillauenspiegel ist ein Schlag, ist ein gelungener Glücksfall und Zarathustra noch, aber Alpensymphonie ganz besonders. Und bei den anderen Werken bin ich gar nicht so dafür.
Okay.
Ja, dieser Strauss war ein Gelegenheitskomponist, ein Gebrauchskomponist und hat für jedes Thema aus nichts irgendwie stundenlang Musik schreiben können. Das war seine Fähigkeit. Muss aber nicht sein, nicht? Das muss man nicht immer alles haben.
Ich höre da heraus, dass man vielleicht als Dirigent auch manchmal so wie ein Sänger vergleichbar, der mit einem gewissen Fach beginnt und dann das Fach wechselt, wie Sie gesagt haben, Sie haben mit 40 dann begonnen, Strauss zu dirigieren.
Das ist bei allen Interpreten so. Man wechselt das Feld oder man entdeckt neue Dinge woanders. Ich hatte eine große Phase mit der zeitgenössischen Musik. Ich habe fast alle jungen Komponisten, ihre ersten Werke habe ich uraufgeführt in Griechenland. Und das hat mich fasziniert selber. Ich war begeistert. Ich habe auch mit den Kollegen, der Bruno Materna und Boulez und alles mögliche. Es war auch eine starke Phase und dann reicht's wieder. Und dann sagt man, Heidensymphonie ist doch eine Wucht. Und dann war wieder Haydn da und dann war wieder Barockmusik da. Und ich hatte auch eine Renaissance-Phase. Weil ich hatte diesen mit den Ministrels in Paris und in Marseille und in Avignon. Bei dem Festival haben wir Renaissance- und Barockopern aufgeführt. Und das hat mich auch sehr interessiert. Aber ich kann nicht mein ganzes Leben immer dasselbe machen. Und es gibt ja so viele Dinge. Ein Leben reicht ja nicht, um diese Vielfalt überhaupt hineinzusehen. Man haltet sich an gewisse Dinge. Von den Giganten, wir versuchen uns immer von Beethoven oder von mir irgendwas herunterzuholen, damit wir leben können. Ne? Das sind ja Götter für uns. Und wir sind kleine Parasiten, die davon leben. Nicht? Wenn die Komponisten nicht wären, wären wir ja arbeitslos. Ne? Wir haben ja nichts zu tun. Nicht?
So ist es. Eine Frage zu den Alpen und zu den Bergen. Sie als halb Grieche, halb Österreicher, was beeindruckt Sie mehr, die Berge oder doch eher das Meer?
Der Berg. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich bin in Badersee geboren und aufgewachsen. Mein Firmenpate war Alpenvereinsvorstand und der hat mich so richtig eingeführt ins Berggehen. Und ich war also ein sehr starker Berggeher früher in meinen jüngeren Jahren. Ich war sogar Schafhirte und Kuhhirte auf der Augstalm, da wo wir spielen. Da war ich schon als 15-, 16-Jähriger, habe ich 286 Schafe, die musste ich zurückbringen und die Neugeborenen auch. Und 38 Kühe. Von Anfang Juni bis Anfang September. Und dort habe ich dann, so viel Geige geübt habe ich nie wie damals. Ich habe im Freien den ganzen Tag, es war immer herrliches Wetter. Und die Schafe haben mir andächtig zugehört. Und wenn ich aufgehört habe zum Spielen, dann haben sie wieder mäh, mäh, mäh gesagt. Und gespielt haben, waren sie wieder ruhig. Nur die Kühe waren nicht sehr auffassungsfähig.
Kann es sein, dass es dort live Kuhglocken gibt während der Aufführung?
Ja. Ah, ja, das ist schon möglich. Ah, habe ich gar nicht gedacht. Ja, die wandern da herum. Ja. Auch Schafgeschrei und so. Die kann man ja nicht lenken jetzt. Ich meine, wir wollen es, ist ja schön, wenn es kommen. Ja, das kann passieren, wirklich. Das ist nämlich genau das Revier da, der Graskogel, und im See ist ja sehr viel Weidefläche. Durchaus möglich.
Okay. Gut. Gibt es sonst noch etwas, was Sie unbedingt anbringen wollen?
Naja, das ist für mich wieder eine Station, eine Überwindung, eine über sich hinausgehen, dieses Stück zu wieder mit dem Stück zu tun zu haben und das zu instrumentieren. Und beim Instrumentieren gehst du ganz tief hinein in jede Wirkung. Und es ist viel schwerer, was zu instrumentieren, was für Sinfonieorchester ist, wie eine eigene originelle Blasmusikkomposition zu schreiben. Weil man muss das Stück ungeheuer gut kennen. Man muss also, wie wenn man es selber komponiert hätte, in sich haben, dass man es dann, dass man es für Blasorchester adaptieren kann. Ist für mich eine wichtige Station. Und wie ich gesagt habe, die Alpensymphonie für mich ist philosophisch und lebens- und religiös und alles, was es im Leben gibt, ist das für mich ein Leitfaden und stärkt mich. Und ich will ja immer nur Musik machen, die mir Kraft zum Leben gibt und nicht Kraft vom Leben nimmt. Und die Alpensymphonie ist sowas. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass durch meinen ehemaligen Schüler, ich will nicht immer Schüler sagen, weil er ist jetzt ein Meister, er ist ein großartiger Dirigent, jetzt wieder wunderbar, wie er das, die Probe geleitet hat von seinen zwei Stücken, dass das überhaupt möglich ist. Ich sehe das als Geschenk höherer Fügung an, dass ich das mit euch machen kann.
Dann danke ich für das Interview.